SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Guten Abend. Vor dem TV-Triell gewinnt der Wahlkampf an Schärfe. Heute Abend liefern sich Olaf Scholz, SPD, Armin Laschet, CDU und Annalena Baerbock von den Grünen den zweiten großen Schlagabtausch. Papst Franziskus hat das eher mäßig katholische Ungarn besucht und auch Premier Orban getroffen. Und das FBI hat ein erstes Dokument seiner Ermittlungen zu den Anschlägen von 11.09.2001 veröffentlicht. Glauben wir den Umfragen, dann sind viele von uns Wählerinnen und Wählern noch unentschlossen und das zwei Wochen vor der Wahl. Ein weiteres Triell soll heute Abend bei der Entscheidungsfindung helfen. Armin Laschet, Annalena Baerbock und der Umfragenkönig Olaf Scholz treten um 19:45 in ARD und ZDF zur Diskussionsrunde an. Der Druck ist hoch, speziell im Unionslager. Da sehen CSU-Chef Söder und einige andere die letzte Gelegenheit, den negativen Umfragetrend zu drehen. Aber auch bei SPD und Grünen sind die Erwartungen groß, wie SWR-Hauptstadt-Korrespondent Alfred Schmidt berichtet.
Ein 500 Quadratmeter großes Studio mit 9 Kameras. Die Arena für den rhetorischen Dreikampf ist bereit. Berlin-Adlershof wird der Schauplatz für die Sendung. Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz werden sich den Fragen von Maybrit Illner und Oliver Köhr stellen. Gerade in der Union wird die TV-Debatte mit Spannung verfolgt, auch weil CSU-Chef Söder den Maßstab hochgehängt hat. Dieses Wochenende soll eine Trendumkehr bringen und die Union aus dem Umfragetief retten.
Klar, die Umfragen sind nicht gut, aber wir müssen jetzt die nächsten Tage und Wochen noch mal richtig kämpfen, motivieren und uns engagieren. Es geht tatsächlich um viel, vielleicht sogar um alles für die Union.
Laschet klingt seinerseits auch bei Wahlkampfterminen neuerdings kämpferisch.
Wir wollen regieren, nicht weil wir regieren wollen, weil wir Lust haben am Regieren, sondern weil wir regieren müssen, damit Deutschland einen guten Weg nimmt.
Das Triell, so Laschet bei der Vorstellung seines Expertenteams, sei eine wichtige Sache und eine Chance für Wählerinnen und Wähler, sich eine Meinung zu bilden über die Unterschiede zwischen den Kandidaten.
Es ist übrigens auch die Gelegenheit für viele Millionen Bürger, sich mal sehr unmittelbar einen Eindruck der drei Kandidaten und ihrer politischen Inhalte zu verschaffen.
Da würden ihm die beiden anderen, die fürs Kanzleramt kandidieren, mit Sicherheit zustimmen. Baerbock und Scholz waren schon in der ARD-Wahlarena. Vom SPD-Kandidaten lässt sich dort momentan einiges lernen. Gelassenheit.
Sie können sicher sein, dass mein ganzes Ziel das ist, wie ich den Eindruck habe, dass viele Bürgerinnen und Bürger, dass die CDU-CSU sich jetzt mal in der Opposition erholen können.
Die aktuell starken persönlichen Zustimmungswerte für Scholz haben nach der ersten TV-Debatte im Fernsehen weiter zugelegt. Grund genug für Scholz, im ARD-Fernsehen einen alten CDU-Spruch auszuborgen. Auf den Kanzler kommt es an.
Wir haben ja im Augenblick gerade ein ganz, ganz demokratisches Momentum. Viele Bürgerinnen und Bürger überlegen sich, wen sie wählen sollen, wen sie sich als Kanzler vorstellen. Und da sage ich nur, auf den Kanzler kommt es an.
Soweit geht Annalena Baerbock momentan nicht. Bei ihrem Auftritt in der Wahlarena legte sie Wert auf grüne Kernanliegen wie Klima- und Umweltschutz. Das ist aus ihrer Sicht auch eine Frage des sozialen Zusammenhalts.
Ich möchte, dass wir in unseren sozialen Zusammenhalt in Zukunft gemeinsam investieren.
Und zwar ohne Angst vor unbeliebten Fragen, wie etwa nach einem generellen Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen.
Mit Blick auf die Frage 130, ja, das ist was, wofür ich mich stark machen werde, weil wir nicht nur mit Blick auf Klimaschutz, sondern vor allem die Verkehrssicherheit, auch den Autofluss, den Staufluss sehen.
Im Anschluss an die TV-Sendung im Ersten wird Anne Will mit ihren Gästen den Auftritt der drei analysieren. Dazu gibt es eine Blitzumfrage von Infratest DIMAP, die erste Erkenntnisse darüber liefern soll, wer wie gut beim Publikum ankam. Tagesschau.de bietet einen Faktencheck im Anschluss an die Sendung. Mittlerweile ein bewährtes Mittel, um auch nach hitzigen Debatten für Klarheit zu sorgen.
Alfred Schmidt über den Schlagabtausch heute Abend, 19:45 unter anderem in ARD und ZDF. Die IAA Mobility geht nach 6 Tagen zu Ende. Die Veranstalter der ersten Automesse am neuen Standort München sind zufrieden. 400.000 Menschen kamen und das trotz Corona-Pandemie. Gleichzeitig beteiligten sich nach Angaben der Demo-Organisatoren rund 25.000 Menschen an Protesten gegen die Automesse und die Verkehrspolitik. Zum Abschluss heute haben noch mal einige Tausend demonstriert. Es gab dabei auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wer dagegen die Messe selbst besuchen wollte, der war in der Regel jünger als 40 Jahre und offen für neue Mobilitätskonzepte, heißt es vom Branchenverband VDA. Und das Fazit von Stefan Liener fällt positiv aus. Er kommentiert die neue IAA.
Es mag ein abgedroschenes Sprichwort sein, aber offenbar kann Not in der Tat erfinderisch machen. Der laufende Umbau der deutschen Automobilindustrie bestätigt jedenfalls diesen Sinnspruch. Vor gerade einmal 6 Jahren schien die Branche auf den Niedergang zuzusteuern. Kurz vor der damaligen IAA in Frankfurt kam der Volkswagen-Diesel-Skandal ans Licht. Bei der Messe gab man sich damals zwar noch gewohnt kraftstrotzend, doch hinter den Kulissen begann die alte Konzernwelt erst zu bröckeln, dann zu wanken und schließlich brachen die Strukturen aus Überheblichkeit und widerspruchsloser Autorität zusammen. Auf den beiden folgenden Messen in den Jahren 2017 und 2019 erlebte man dann eine völlig verunsicherte Branche, sichtlich in die Enge getrieben von neuen, schnellen Konkurrenten, vom technologischen Wandel und vom öffentlichen Misstrauen. Es war deshalb eine richtige Entscheidung, einen Schlussstrich unter die alte IAA und deren Standort Frankfurt zu ziehen. Das Konzept, die riesigen Messehallen in Kathedralen und Pilgerorte des Automobils zu verwandeln, in denen leicht bekleidete junge Damen um immer stärkere Benzinsäufer tänzelten, hatte sich überlebt. Der Neuanfang in München unter dem Namen IAA Mobility war deshalb notwendig und er war richtig. Endlich steht bei dieser Veranstaltung nicht mehr nur das Automobil im Fokus, sondern seine Einbindung in breite Mobilitätskonzepte. Denn die meisten Menschen bewegt eben nicht mehr die Frage, wie viele Pferdestärken und wie viel Chrom sich in einen VW, einen Mercedes, einen Audi oder in einen BMW packen lassen. Vielmehr wird zunehmend diskutiert, wie Auto, Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr nachhaltig neben und miteinander existieren können und das bei einem möglichst schonenden Umgang mit Ressourcen. Und nicht zuletzt die Zukunftsfrage. Können die deutschen Autobauer in einer Zeit überleben, in der es nicht mehr so sehr auf Beschleunigungswerte ankommt, sondern darauf, zunehmend intelligente Fahrzeuge zu konstruieren, die wahre Computer auf Rädern sind? Die Flut von Ideen, die jetzt bei der IAA Mobility präsentiert wurden, lässt hoffen, dass die Hersteller und ihre Zulieferer dies verstanden haben und konsequent angehen. Milliarden wurden bereits investiert. Noch viel mehr Milliarden werden folgen. Damit ist die Industrie teilweise sogar weiter als ihre Kritiker, die immer noch oft in alten Denkmustern und Freund-Feind-Schemata verharren.
Der Kommentar von Stefan Liener. Papst Franziskus ist in der Slowakei eingetroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erwartet dort ein dicht getaktetes Programm. Dafür nimmt er sich für den ersten Papstbesuch seit 18 Jahren Zeit bis Mittwoch. Er wird unter anderem Vertreter der Roma-Volksgruppe treffen. Papst Franziskus reiste aus Ungarn an. Dort hat er den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán getroffen und am Mittag vor gut 100.000 Menschen eine Messe gefeiert. Aus Budapest berichtet Oliver Schusch.
Ungarn gehört nicht zu den Kernländern der katholischen Kirche. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist katholisch getauft. Doch der Auftritt des Papstes bombastisch, wie man es von vielen Orten kennt. Franziskus fährt mit dem Papamobil durch die Budapester Innenstadt vorbei an Zehntausenden winkenden Menschen. Auf dem Heldenplatz ist eine riesige Bühne aufgebaut mit tausenden Stühlen davor. Der vom Platz abgehende Boulevard Andrassy Ut, auch gut gefüllt mit Menschen. Laut den Veranstaltern hatten sich mehr als 70.000 für das Event registriert. Die Corona-Regeln hat die Regierung komplett außer Kraft gesetzt. Bei seiner Predigt stellte Papst Franziskus Jesus und seinen Weg in den Mittelpunkt.
Anche noi vorremmo un Messia potente.
Wir würden heute lieber einen mächtigen Messias haben als einen gekreuzigten Knecht. Wir können viel Zeremonie machen, aber die Eucharistie zeigt uns Gott als gebrochenes Brot, als gekreuzigte und dargebrachte Liebe. Der Papst fordert Bescheidenheit, Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Eigenschaften, die viele dem autoritären ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán nicht zuschreiben. Der Papst traf sich mit ihm vor der Messe zu einem halbstündigen Gespräch, widerwillig, wie einige Medien vorab berichteten. Der Vatikan meldete anschließend, dass es unter anderem um die Rolle der Kirche in Ungarn ging und um die Bewahrung der Umwelt. Ministerpräsident Orbán veröffentlichte kurz danach auf Facebook ein Statement, das nur so vor Selbstbewusstsein strotzte. Er schrieb: Ich habe Papst Franziskus gebeten, das christliche Ungarn nicht zugrunde gehen zu lassen. Ungarische Regierungsmedien hatten den Papst immer wieder heftig kritisiert. So zum Beispiel der Chefredakteur der Wochenzeitschrift Demokrata, András Bencsik, als es zwischenzeitlich mal hieß, der Papst wolle Orbán nicht treffen. Momentan ist das Verhalten von Papst Franziskus christenfeindlich. Und ich bete dafür, dass der ursprüngliche Papst Benedikt, der Gott sei Dank noch lebt, irgendwie diesen merkwürdigen anderen Papst beleuchten könnte, was für Verantwortungen und Pflichten er als Leiter der christlichen Welt hat. Der Papst wurde zuvor auch schon als dement und als Schurke bezeichnet, vom Publizisten und Mitglied der ungarischen Regierungspartei Fidesz, Zsolt Bayer. Seine Heiligkeit, der Papst, twittert wie ein braves, liberales, gendergläubiges Vieh. Bei seiner Ankunft am Budapester Flughafen ging der Papst nur kurz auf diese Streitigkeiten ein und sagte, dass man ineinander keinen Feind sehen solle, sondern Brüder. Viele Besucher der Papstmesse haben ein zwiegespaltenes Verhältnis zu den Konflikten der ungarischen Regierung mit dem Papst. Wenn ich ehrlich bin, der Papst spaltet, aber ich will da lieber nichts sagen. Ich bin katholisch und der Papst ist das Oberhaupt der Kirche und das akzeptiere ich absolut. Der Papst ist der Leiter der Kirche, Gottes Stellvertreter auf Erden. Seinen Worten muss man folgen. Und diese kritischen Untertöne, die es gab, ich finde, das kann man machen, aber ich würde mich dem nicht anschließen. Für mich war Johannes Paul II. Der größte Papst. Franziskus kenne ich noch nicht so gut.
Der Papst in Ungarn, unser Korrespondent Oliver Schosch berichtete. Es gibt wieder Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Teheran erlaubt Inspekteuren der Internationalen Atomenergiebehörde Zugang zu Überwachungskameras in den Atomanlagen. Unter anderem dürfen sie die Speicherkarten austauschen. Das hat der Iran der Atomenergiebehörde seit Februar nicht mehr gestattet und den Zugang der Kontrolleure auch stark eingeschränkt. Karin Senz.
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, war deshalb gestern in den Iran gereist. Seine Behörde soll laut Atomabkommen von 2015 überwachen, dass das Atomprogramm des Iran nur rein friedlichen Zwecken dient. Beide Seiten bekräftigten in der Mitteilung so wörtlich den Geist der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens. Eigentlich sind es rein technische Themen, die Grossi mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Eslami in Teheran besprochen hat. Aber der Besuch hat politische Bedeutung. Er ist der erste unter der neuen erzkonservativen Regierung in Teheran. Es geht vor allem darum, ob in Wien bald wieder weiter darüber verhandelt wird, das Atomabkommen wiederzubeleben.
Gestern haben die USA der fast 3000 Menschen gedacht, die bei den Terroranschlägen von New York und Washington vor 20 Jahren starben. Heute nun hat die US-Regierung ein erstes Memo zu 9/11 freigegeben. Präsident Biden hatte die Anweisung dazu erteilt und damit auf Forderungen Hinterbliebener reagiert, die eine Komplizenschaft Saudi-Arabiens vermuten. Denn von dort stammten 15 der ermittelten 19 Attentäter in den entführten Flugzeugen. Saudi-Arabien gilt aber auch als enger Verbündeter der Vereinigten Staaten.
Auf den teilweise stark geschwärzten 16 Seiten werden Kontakte zwischen den Entführern der vier Passagiermaschinen und saudi-arabischen Beamten skizziert. Beweise einer Beteiligung der saudischen Regierung gibt es darin allerdings nicht. Das Geheimdienstmemo ist auf den 4. April 2016 datiert und basiert auf Gesprächen mit einem Mitarbeiter des saudischen Konsulats in Los Angeles. Er soll Kontakt mit mehreren Männern gehabt haben, die in den USA zwei der späteren Flugzeugentführer nach ihrer Ankunft in Kalifornien mit Übersetzungen, Reisen und Geld unterstützt haben. Das FBI befolgte mit dieser Veröffentlichung eine Anweisung von US-Präsident Joe Biden. Von ihm hatten Angehörige der Opfer diesen Schritt gefordert. Sie haben Saudi-Arabien verklagt und erhoffen sich von einer Veröffentlichung bislang unter Verschluss gehaltener Ermittlungsunterlagen neue Erkenntnisse. 15 der 19 Entführer der Flugzeuge kamen aus Saudi-Arabien. Zu den Anschlägen hatte sich das radikal-islamische Netzwerk Al-Qaida bekannt. Die saudische Regierung hingegen hatte immer wieder betont, sie habe keine Rolle bei den Anschlägen gespielt. Die saudische Botschaft in Washington hatte in dieser Woche noch bekannt gegeben, sie unterstütze eine vollständige Freigabe der Ermittlungsdokumente. Auch eine Kommission der US-Regierung fand keine Beweise dafür, dass Saudi-Arabien Al-Qaida direkt finanziell unterstützt hätte. Offen bleibt, ob einzelne Beamte in dem Königreich dies taten. Die Opferfamilien hoffen nun auf weitere, handfestere Beweise. Anfang September hatte Biden die Freigabe von FBI-Dokumenten in den kommenden 6 Monaten angeordnet. Franziska Hoppen, Washington.